do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und heute machen wir das offensichtlich, indem wir uns die Finals-Serie anschauen, die inzwischen feststeht. Die Denver Nuggets und die Miami Heat werden um den NBA-Thron kämpfen und ich habe wahnsinnig Bock, in die Tiefe zu gehen und Matchups und so weiter zu analysieren. Und das tue ich natürlich mit dem Nikola Jokic zu meinem Jamal Murray oder andersrum, je nachdem. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen.
Oh mein Gott. schöne Einleitung, danke dir wie immer. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wirklich früh, Alter.
Es 10.29 Uhr.
Unsere Hörer.
In aller Herrgottsfrüh.
10.29 Uhr. Also dieser Podcast ist halt auch wirklich das Einzige, was mich vor um 12 aus dem Bett bekommt. Also mach mir diese Info, was du willst. Aber ich bin unfassbar hyped, Alter. Ich bin hyped auf die Finals-Serie. Ich bin sehr, sehr hyped, darüber zu reden und das heute ein bisschen runterzubrechen. Und freue mich sehr auf die nächsten Wochen NBA-Basketball, bevor es dann erstmal wieder eine ganze Weile ruhig wird. Alter, wie schnell ging die Saison um? Also gefühlt vor 2 Wochen war noch Mitte Oktober. Regular Season stand in den Startlöchern. Dieser Podcast stand in den Startlöchern. Unsere erste Saison neigt sich dem Ende zu, Alter. Zeit vergeht.
Zeit fliegt, wenn man sich amüsiert hier Woche für Woche. In den letzten Wochen sogar mehrmals pro Woche. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, schon mal unseren Plan für die Finals anzukündigen an dieser Stelle. Wir wollen für uns selbst und für euch am Morgen eines jeden Finals-Spiels. Ich werde tatsächlich auch live gucken.
Nachts. Für die Finals-Stelle
mal. Es ist soweit. Schlafrhythmus hin oder her. Wir wollen uns diese Spiele live nachts reinziehen und dann umgehend danach einen Pod aufnehmen und den schnellstmöglich für euch raushauen, damit ihr dann am Morgen nach jedem Finals-Spiel, egal ob ihr auch live nachts am Start seid oder ob ihr schnell noch Real Life schaut morgens, damit ihr dann die entsprechende Analyse und unsere Gedanken zu den jeweiligen Spielen und zu dem Verlauf der Serie sofort auf den Ohren haben könnt, wenn ihr das denn wollt. Das ist der Fahrplan. Ich habe wahnsinnig Bock. Das wird unser erstes Format, in dem wir tatsächlich Spiele analysieren in Einzelzügen. Und dementsprechend haben wir uns aber auch dafür entschieden, dass wir für die Dauer dieser Finals, also in den nächsten 2 bis 3 Wochen. Wann wäre das Spiel 7? Ich habe es mir im Kalender eingetragen.
Am 18., 19. Juni rum.
Ein mögliches Spiel 7, genau, wäre von 18. auf 19. Sonntag auf Montag. Das heißt, dass wir in dieser Zeit dann auch in diesen, was sind das dann, 3 Wochen maximal, werden wir auf unsere regulären Folgen verzichten. Also wenn ihr da sowieso schon 2-3 Mal die Woche unsere Stimmen auf den Ohren habt und es ja sowieso sicherlich möglich wäre, noch über andere Themen zu sprechen. Und wenn was ganz Dramatisches passiert in Richtung, dass schon irgendein Free Agent Signing durchsickert oder dass irgendwelche konkreten Trade-Gerüchte aufkommen oder irgendwie sowas, werden wir da natürlich trotzdem drüber sprechen. Aber ich glaube, es macht Sinn, den Fokus in diesen Wochen dann wirklich voll auf die Finals zu legen. Und das werden wir tun. So, also der Fahrplan für diese Serie. Das heißt, ihr werdet uns am Freitagmorgen, also morgen, wenn ihr das hier direkt am Donnerstag hört, werdet ihr uns schon wieder hören. Denn, wie wir wissen, und deswegen natürlich auch perfektes Timing, dass wir diese Folge, unsere reguläre Folge heute so raushauen können. Heute Nacht, Donnerstag auf Freitag, geht's los. Spiel 1 in Denver. Und das werden wir freudig analysieren. Vorher hast du uns eine Headline mitgebracht, die nichts mit den Finals oder den Conference Finals zu tun hat. Dann möchte ich in meiner Headline nochmal ganz kurz über die Celtics sprechen, weil da lagen wir ein bisschen daneben in unserer letzten Folge, dass da nichts mehr passieren wird. Und dann stürzen wir uns auf Miami und Denver und alles, was dazu gehört.
Ja, let's go, Alter. Meine Headline lautet: Joel Embiid hat endlich einen der besten Headcoaches der NBA an seiner Seite. Ja, die meisten werden es mitbekommen haben, wer die NBA verfolgt, wird es mitbekommen haben. Nick Nurse, ehemaliger Toronto Raptors Head Coach, NBA Champ 2019 mit den Raptors, auch Coach of the Year geworden, wird sich den Philadelphia 76ers anschließen und ab sofort, ab der kommenden Saison, ja, Joel Embiid, eventuell James Harden und die Sixers coachen, was ich für einen sehr, sehr guten Move halte, für beide Seiten. Ein MVP zu coachen ist sicherlich für jeden Trainer in der NBA irgendwo verlockend, und die Sixers, ja, sind vom Personal her immer noch eines der besten Teams der NBA. Auf der anderen Seite natürlich auch ein Team, was in den letzten Jahren nicht wirklich optimal gecoacht wurde. Wir haben über Doc Rivers und seine Schwächen als Coach, als Bestandteil, als Teil des Problems mehr als ausführlich immer wieder geredet, dass er gehen wird nach diesem erneut enttäuschenden Aus, nachdem man eine erneute Führung verspielt hat, war abzusehen. Und dass es nun am Ende Nick Nurse wurde, ist, denke ich, eine sehr, sehr gute Nachricht für alle Sixers-Fans, für die Sixers-Organisation und auch für Joel Embiid. Ich glaube, er ist einer der besten Head-Coaches der gesamten NBA, ein defensives Mastermind, was sicherlich auch helfen kann, Joel Embiid defensiv nochmal auf ein anderes Level zu bringen. Und er ist ja jetzt schon einer der besten Verteidiger der NBA, gerade in den Playoffs. Aber auch insgesamt jemand, der offensiv sehr, sehr klare Struktur hat, seine Teams nach einer klaren Identität spielen lässt. Auch jetzt vielleicht nicht mehr in den letzten ein bis zwei Jahren, aber generell auch jemand ist, der das Maximum rausholt aus seinen Spielern, der eine gute Connection hat zu seinen Spielern. Und wenn es einen Coach gibt, der auf dem Markt war, der wirklich Joel Embiid, eventuell auch James Harden und diese anderen Jungs wirklich zu Gewinnern machen kann, dann ist es, glaube ich, jemand wie Nick Nurse. Also ich wüsste jetzt nicht, was zu kritisieren gäbe an diesem Signing. Die Raptors sind damals Meister geworden, auch wegen ihm. Zu einem großen Teil gegen ihn. Wenn ich an die beeindruckendsten Coaching-Schachduelle in den Playoffs zurückerinnere, ist Nick Nurse immer wieder einer der Namen, der da involviert war in solche Schachduelle, der, was die X's und O's angeht und von den Lineups und der Struktur und allem drum und dran, gerade in den Playoffs einen fantastischen Job macht. Die Sixers haben ja einen der, in meinen Augen, 5 bis 6 besten Headcoaches der NBA bekommen. Und das ist ein großer Win in einer Situation, wo man jetzt auch mal wieder einen Win brauchte, weil es halt keinen Win gab in den Eastern Conference Semifinals. Von daher, good job. Und ich bin gespannt, was wir von den Sixers dann sehen im nächsten Jahr und in der nahen Zukunft.
Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich denke, der Case gegen dieses Signing wäre so ein bisschen, dass es halt nicht mehr wahnsinnig glorreich lief in Toronto. Also natürlich, er kam rein als Rookie-Headcoach 2018, dann sofort die Meisterschaft gewonnen mit diesem Team rund um Kawhi Leonard. Im Jahr drauf mit 53 Siegen 2019-20, als es dann in Richtung Bubble ging, auch noch eine echt gute Saison gespielt. Und dann ging es aber ziemlich schnell bergab. Daraufhin war dann das Jahr mit 27 Siegen aus 72 Saisonspielen, weswegen sie Scottie Barnes draften konnten, so hoch. Und auch die letzten beiden Saisons, letztes Jahr waren sie jetzt bei genau 500 mit 41-41, im Jahr davor 48 Spiele gewonnen. Und was man so hörte aus Toronto, schien das Verhältnis zwischen Nurse und der Mannschaft und Nurse und vielleicht auch Masai Ujiri und Co. irgendwie immer schlechter zu werden. Das sind so die Sorgen, die man vielleicht haben kann als Philly-Fan, dass ein Coach, der immer noch, das kommt einem nicht so vor, aber Nick Nurse hat 5 Jahre Erfahrung als Head Coach in der NBA. Er hat jetzt 5 Saisons bei den Raptors verbracht, wo er davor dann natürlich wiederum noch 5 Jahre Assistant Coach war. Daryl Morey und er kennen sich aus gemeinsamen Tagen in Houston. Da hat Nick Nurse das G-League-Team, oder hieß es damals noch D-League, glaube ich, das Team von den Rockets gecoacht. Das hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm, das habe ich jetzt irgendwo gelesen diese Woche. Ich bin bei dir, ich schätze ihn auch sehr und ich glaube, er ist einer der besten Coaches der NBA und ich glaube, also vor allem, wir haben immer wieder Doc Rivers kritisiert. Sie haben jetzt mal wieder eine Serie aus der Hand gegeben, in der sie 3-2 geführt haben und dann doch noch verloren. Vor allem dieses Spiel 6 zu Hause gegen Boston hat sehr, sehr weh getan. Dann die Spiel 7-Niederlage gegen die Celtics. das war einmal mehr eine große Enttäuschung und es musste was passieren. Das war, glaube ich, klar. Sie hatten ja auch Doc Rivers entlassen. Sehr, sehr plötzlich, also nicht plötzlich, aber sehr direkt anschließend an dieses Ausscheiden. Und ich bin, also ich freue mich wirklich drauf zu sehen, was Nurse sowohl offensiv als auch defensiv, ich glaube, was er mit diesem Team anstellen kann. Ich glaube, Joel Embiid wird es gut tun, einen kreativeren Headcoach zu haben, was die Offense angeht. Ich glaube, mit Embiid und diesem Scoring-Paket und dieser Wucht, die er mitbringt, kannst du viel, viel coolere Sachen anstellen, als das in den letzten Jahren Doc Rivers oder davor auch Brad Brown und so weiter getan haben. Und defensiv, ich finde es aus Nurse-Sicht einfach interessant, weil für Nurse ist es so eine komplette Kehrtwende. Er kommt aus einem Team, bei dem er jetzt die letzten Jahre damit verbracht hat, wir switchen alles, alle sind 6'9 und haben lange Arme und so eine Kultur zu installieren. Und jetzt wird er zwangsläufig, weil du eben Joel Embiid als defensiven Anker hast, jetzt gehst du wieder zurück zu einem etwas konservativeren Ansatz, wahrscheinlich wieder viel mehr Drop-Defense, aber eben auch Spielraum, was du da drumherum bauen kannst. Allerdings, du hast mit Maxi, mit Harden, hast du dann wieder diese Schwachstellen, wenn denn Harden überhaupt bleibt. Ich bin gespannt. Es wird für Nick Nurse eine komplett andere Herausforderung, als es noch in Toronto war jetzt in den letzten 2-3 Jahren. Aber er hat ja gerade bei diesem Title Run, haben sie mit Marc Gasol, mit Serge Ibaka, wir wissen ja, dass er auch mit traditionelleren Big Men sehr, sehr gute Sachen anstellen kann. Und bei aller Liebe, Marc Gasol und Serge Ibaka waren kein Joel Embiid. Ja, also unterm Strich, ich stimme dir zu. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Move für die Sixers. Ich bin gespannt, was daraus wird. So richtig analysieren und prognostizieren können wir es noch nicht, weil wir einfach nicht wissen, wie das Team aussehen wird. Wird Harden noch da sein? Wird er nicht da sein? Aber ich glaube, wir können gute Dinge erwarten von Philly in der nächsten Saison. Und damit komme ich zu meiner Headline. Und die ist knapp vorbei an NBA History. Die Boston Celtics, die wir abgeschrieben hatten in unserer letzten Folge, als wir lang und breit darüber diskutiert haben, was denn passieren wird in der Offseason nach diesem blamablen kommenden Ausscheiden. Und dann schaffen sie das, was die meisten für unmöglich gehalten hatten, kommen doch noch zurück bis zum Stand von 3-3 und verlieren dann das Spiel 7, das jetzt dann 2 Nächte schon zurückliegt. Zu Hause gegen Miami. Bei diesem Spiel 7 muss man natürlich in einem der ersten Sätze dazu sagen, Jason Tatum, der sich verletzt bei der allerersten Possession, umknickt, offensichtlich sehr eingeschränkt war im gesamten Spielverlauf. Aber das ist natürlich schade, dass wir nicht wissen, okay, wie wäre es gelaufen, wenn wir die Celtics inklusive eines fitten Tatum gesehen hätten. Aber es lief noch viel mehr schief in diesem Spiel aus Celtics Sicht. Es war dann wieder, Jaylen Brown hatte eine desolate Vorstellung mit zum Beispiel 8 Turnovern und auch, ich habe jetzt die Quote nicht mehr im Kopf, aber es war nicht gut aus dem Feld. Die Celtics haben ihre Dreier überhaupt nicht getroffen, die Heat auf der anderen Seite schon. Es war dann irgendwo doch ein treffendes Ende dieser Serie. Das hat sich zumindest für mich so angefühlt. Ich weiß nicht, wie ich mich gefühlt hätte, wenn die Celtics das jetzt doch noch geschafft hätten, weil ich glaube, dafür war es einfach nicht überzeugend genug. Generell im Lauf dieser Playoffs. Und vor allem in dieser Heat-Serie. Und ich bin tatsächlich der Meinung, ich bin gespannt, ob du mir da jetzt widersprichst oder auch in die Richtung tendierst. Ich glaube tatsächlich, du hattest ja in der letzten Folge schon gesagt, dass du dir nicht vorstellen kannst oder dass du nicht glaubst, dass Joe Mazzulla gefeuert wird. Ich glaube, dieses Comeback und dieses knappe Scheitern bin ich inzwischen auch an dem Punkt, dass ich sage, okay, ich glaube, man wird ihm versuchen, vielleicht 1-2 wirklich erfahrene Assistenten an die Seite zu stellen. Aber ich glaube inzwischen auch nicht, dass man ihn feuern wird jetzt. Ich denke, diesen Benefit of the Doubt hat er sich jetzt erkauft mit den 3 gewonnenen Spielen, mit dem Comeback, mit auch wirklich einer Verbesserung seinerseits, was das Coaching angeht. Ich glaube allerdings, dass sich die Jaylen Brown-Situation nicht wirklich verändert hat. Ich glaube, dieses Spiel 7 und generell die Leistungen von Brown in dieser Serie und das Zusammenspiel von Tatum und Brown, ich glaube trotzdem, dass das eine sehr, sehr schwierige Entscheidung sein wird, ihm diese Supermax-Extension auf den Tisch zu legen. Und ich bin weiterhin der Meinung, dass es die falsche Entscheidung wäre, das zu tun. Und da hat sich nicht wirklich was geändert durch dieses Comeback. An meinen personellen Sorgen, was dieses Team betrifft, vor allem rund um Jaylen Brown. Wie sieht es bei dir aus?
Ich wäre geschockt, wenn Joe Mazzulla nächste Saison nicht der Head Coach der Celtics ist. Das war meine Ansicht schon vor dem Comeback und daran hat sich jetzt eigentlich auch nichts geändert. Ich wäre ein bisschen weniger geschockt, aber immer noch relativ geschockt, wenn die Celtics Jaylen Brown dieses Supermax 5 Jahre 295 Millionen Dollar Extension anbieten, dass er die dann entsprechend natürlich unterschreiben wird, sobald die ihm vorgelegt wird. Also das wären zwei Sachen, über die ich, die mich sehr, sehr wundern würden. Ich sehe das sehr ähnlich. Ich glaube, die Celtics haben ein paar strukturelle Probleme im Kader. Jaylen Brown ist kein Top 20 Spieler in der NBA, in meinen Augen. Ich weiß nicht, ob sich das so schnell ändern wird. Er gibt dir einfach von diesen Sachen, die du wirklich brauchst, von einer primären Option auf elitären offensiven Level, in den wichtigsten Momenten, da gibt er mir einfach viele von diesen Sachen nicht so wirklich. Da gehört Ballhandling dazu, massive Probleme als Ballhändler, Playmaking und Passspiel generell sind absolut nicht seine Stärken. Er ist ein Tough-Shot-Maker, hat aber Probleme, sich wirklich einfache, gute Looks am laufenden Band zu generieren. Ist auch als Verteidiger nicht so gut, wie er es sein könnte, gerade am Ball mit seinen körperlichen Voraussetzungen. Und so einem Spieler dann einen Supermax anzubieten, der es dann auch gleichzeitig relativ schwer machen würde, ihn zu traden für irgendeinen Spieler, der dir am Ende wirklich, wirklich hilft, das Ding am Ende komplett zu gewinnen, halte ich für gefährlich und schwierig. Ich glaube, ich habe es vor der Saison gesagt, ich glaube, der Weg für die Celtics, wirklich den großen letzten Schritt zu machen, ist ein Jaylen Brown Trade. Du findest keine bessere erste Option als Jason Tatum, für die man wirklich realistisch traden kann. Es gibt welche, aber du wirst Doncic, Jokic, Typ Spieler bekommst du halt nicht. Du hast die Tiefe im Kader, du hast Shooting, du hast diese ganzen Advantage Extender, Capitalizer, die Bank, du hast Spieler wie Smart und Horford, die immer noch auf einem sehr hohen Level spielen. Die einzige Schraube, an der du wirklich drehen kannst, die einzige Sache, die du halt wirklich, wirklich verbessern kannst, ist halt deine zweite Option, sprich Jaylen Brown. Und nun ist die Frage, macht man da was in diese Richtung oder halt nicht? Wir haben über den Kevin Durant Trade geredet letzten Sommer. Das wäre der Trade gewesen. Ich kann verstehen, warum man es nicht gemacht hat, aber das wäre ein Trade gewesen, der dieses Team auf das nächste Level gehoben hätte. Man hat sich dagegen entschieden, hat es versucht mit ein, zwei anderen Improvements und einem neuen Head Coach. Aber ich glaube, wären die Chancen besser gewesen in diesem Jahr. So ein Spieler, so ein Top-10-Level-Spieler, der einen Trade fordert, den gibt es aktuell nicht in der NBA. Die Situation, in der man quasi, die man im letzten Sommer hatte, wo mit Kevin Durant jemand auf dem Trademarkt war, in Anführungszeichen. Von daher ist die Frage, wie groß sind die Alternativen, die Boston hat. Aber irgendwas muss ich, glaube ich, tun. Und es reicht, glaube ich, nicht, ein, zwei Veterans zu holen und zu sagen, okay, wir probieren es einfach nochmal. Dieses Jahr war die große Chance da. Man hat es wieder nicht geschafft. Und ich bin gespannt, wie man das Ganze im Sommer angehen wird.
Ja, und gespannt sind wir auch, wie die Miami Heat ihre Aufgabe in den NBA Finals angehen werden. Die Heat, die es dann am Ende doch noch geschafft haben, Jimmy Butler, der in Spiel 7 ja wieder so ein bisschen aufgewacht ist, nachdem er echt einen ziemlichen Durchhänger hatte, muss man ganz ehrlich sagen, aber wer mag es ihm verdenken? Der Typ ist inzwischen jetzt einfach auch 34 und hat sein Team mal wieder fast im Alleingang in die Conference Finals und jetzt dann in die Finals geführt. Wobei fast im Alleingang, da tun wir Caleb Martin Unrecht, der 4 von 9 Stimmen für den Conference Finals MVP bekommen hat. Die beiden, das Superstar-Duo der Miami Heat, Jimmy Butler und Caleb Martin, nehmen es jetzt mit den Denver Nuggets auf, die seit ungefähr 2 Monaten Pause haben. Nikola Jokic in der Zeit wahrscheinlich mehrfach nach Serbien zu seinen Pferden geflogen. Und jetzt dürfen die Nuggets endlich mal wieder. Und das besprechen wir jetzt. Und da bin ich wahnsinnig heiß drauf. Und wir haben euch erstmal gefragt, was ihr euch erwartet von dieser Finals-Serie, beziehungsweise konkret gefragt, was ihr glaubt, wer sich am Ende durchsetzen wird. Und wir haben euch in unseren Instagram-Stories versprochen, dass wir ein paar eurer Texte ja dann auch im Pod vorlesen. Vielleicht erstmal zu den harten Fakten. In der Abstimmung in meiner Instagram-Story, Lorenzo unterstrich underscore, wie man es nennen möchte, Ligresti übrigens. Und mein werter Kollege heißt Just a Kid from Germany auf Instagram. Folgt uns da gerne, so wie auf anderen sozialen Medien auch. 71% von euch sind der Meinung, dass die Denver Nuggets diese NBA-Finals gewinnen werden. Was mich ein bisschen überrascht hat, ich hätte mit mehr Stimmanteil gerechnet. Dementsprechend 29% sehen die Miami Heat vorne. Und wir haben dann auch nach Begründungen gefragt. Und würden da jetzt einfach mal ein paar von euch shoutouten in dieser Form. Willst du anfangen? Magst du zwei, drei? Du hast dir zwei, drei ausgesucht. Ich habe mir zwei, drei ausgesucht. Nee, wie viel haben wir uns ausgesucht? Vier? Schau mal.
Vier jeder. Ja, erstmal natürlich vielen, vielen Dank für alle, die da mitgemacht haben, für die vielen, vielen Antworten. Genau, da würde ich einfach mal anfangen. Und zwar kam von Patrick Preis, dem geschätzten Kollegen ehemals go2guys.de mit am Start gewesen. Der Mann hat's drauf und da wollte ich mir das jetzt hier natürlich nicht nehmen lassen, das mal vorzulesen. Und zwar hat er ja für Denver gestimmt mit der Begründung, Jokic ist ein Matchup-Albtraum. Miami wird Denvers Offensive nicht großartig einschränken können. Ein Take, was ja sehr nachvollziehbar ist. Da würde ich doch mal direkt noch eins raussuchen für Miami. Relativ simpel. Und zwar von Finn_BLL. Vielen Dank auch dafür. Heat, weil sie den besseren Coach haben. Relativ simpel, aber eine gute Begründung. Und auch das eine These, die ich unterschreiben würde.
Ja, kann man glaube ich so sehen. Bei mir gingen die Antworten auch eher Richtung Denver natürlich. Sophie zum Beispiel, liebe Grüße auch an dich. Ich sehe nicht, wie die Heat Jokic verteidigen wollen. Und da stimmt beispielsweise Jakob mit ein und sagt, Jokic wird gegen Bam machen, was er will. Und auf der anderen Seite, Butler wird sich gegen Gordon schwer tun. Auch das ein Matchup, über das wir gleich natürlich noch sprechen werden. Fand ich auch einen sehr interessanten Take. Hast du noch was? Dann mache ich auch gleich noch ein, zwei.
Ja, wir haben hier auch noch ein Take von Flo Franzen 93. Jokic bekommt auch die Zone-Defense von Miami seziert und die Breite der Bank macht's. Auch dieses Duell Denver Offensive gegen die Zone Defense von Miami wird etwas sein, worüber wir unbedingt auch noch reden müssen in den nächsten Minuten. Dann haben wir auch noch, was haben wir noch? Genau, weil von Tim N05, der für Miami ist, weil die gezeigt haben, dass sie gegen Top-Teams gewinnen können. Bucks und Celtics, was sicherlich auch was sehr Nachvollziehbares ist. Die Heat haben die beiden besten Teams der Eastern Conference geschlagen. Zuerst Milwaukee in der ersten Runde und jetzt die Celtics in Runde 3, ein Team, was sehr viel unterschätzt wird. Und jetzt wieder in der Serie ist, wo sie der vermeintliche Underdog sind, wie auch schon gegen beide gerade genannten Gegner. Und die haben beide geschlagen. Also warum nicht auch Denver schlagen? Warum nicht zum dritten Mal gegen ein Team gewinnen, gegen das man als Underdog in diese Serie reingeht?
Genau in die Richtung geht auch der Tag von Jonas, der es sehr schön auf den Punkt bringt, wie ich finde. Er schreibt, ich glaube, die Nuggets sind zu gut. Aber das habe ich mir bei den Celtics auch gedacht. Ja, Jonas, wir alle. Und eine witzige Nachricht fand ich noch von Elias. Die Heat haben was von Mancinis Italien. Du verstehst, was ich meine. Hashtag Wille. Mancinis Italien, die italienische Nationalmannschaft, die die Europameisterschaft 2020 beziehungsweise 2021, die mit einem Jahr Verspätung stattgefunden hat, gewonnen hat, entgegen vieler Erwartungen. Das bekommen also auch die Miami Heat noch ein bisschen Liebe und Zuversicht von euch. Vielen, vielen Dank für all die Nachrichten, die uns erreicht haben. Das war sehr interessant zu sehen, was ihr denn glaubt, wie das laufen wird. Und ja, die Frage ist jetzt, wo steigen wir ein? Wollen wir unsere Picks direkt raushauen oder sparen wir uns das fürs Ende auf?
Nee, lass ruhig machen. Was denkst du, Digga? Wer gewinnt?
Ich glaube, gewinnen werden die Denver Nuggets. Es fühlt sich langsam wie Blasphemie an, dass ich vielleicht schon wieder dabei bin, die Heat zu unterschätzen. Aber ich werde das auch gleich noch basketballerisch begründen und ich bin mir fast sicher, dass wir da in Einklang sein werden bei den allermeisten dieser Geschichten. Und ich habe mich letztendlich für Nuggets in 5 entschieden. Ich glaube, es wird eine deutliche Serie. Und ich befürchte, es war eine deutliche Serie. Und ich muss ganz Hand aufs Herz, ich war näher dran an Sweep als an Heat in, also als dass es über 6 oder 7 geht. Es tut mir wirklich leid. Und wie gesagt, ich bin wahrscheinlich schon wieder dabei, Miami zu unterschätzen. Und wahrscheinlich wird mir das wieder leid tun im Nachhinein. Aber ich sehe einfach nicht, wie die Heat dieses Denver-Team, das nicht nur durch die Playoffs rollt bislang und das beste Team im Westen war die gesamte Saison über, sondern das auch noch matchup-technisch ein ziemlicher Albtraum sein wird für diese Heat-Konstellation. Mir fehlt einfach die Fantasie, wie Miami das machen soll. Ich bin mir sicher, Eric Spoelstra wird jedes noch so kleine Schlupfloch finden und jede noch so kleine Schwäche ausfindig machen bei den Nuggets und die dann ausnutzen können. Aber ich glaube, es wird nicht reichen. Was glaubst du?
Ich bin auch bei Denver. Ich denke, dass die Denver Nuggets diese Serie gewinnen. Ich hatte sie unterschätzt in ihren beiden vorhergehenden Serien. Zuerst gegen Phoenix, wo ich auf die Suns gesetzt habe, und dann gegen die Lakers, wo ich bekanntermaßen auf die Lakers getippt habe. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es so krass deutlich ist, wie du es gerade predicted hast. Für mich ist es eine ausgeglichene Serie zwischen zwei Teams, die auf einem sehr, sehr ähnlichen Level sind. Ich mag allerdings, gerade was die Matchups angeht und was einige andere Faktoren, zu denen wir gleich noch kommen werden, angeht, die Denver Nuggets etwas mehr, weshalb ich mich hier für Nuggets in 6 entschieden habe, allerdings eher in 7 als in 5. Aber auch hier, wir sind, denke ich, beide für Denver. Wir sind, nur weil du jetzt sagst in 5, ich sag in 6. Ich denke, dass sich viele unserer Takes, unserer Ansichten zu der Serie decken werden, auch wenn du es jetzt ein bisschen deutlicher siehst. Womit wollen wir anfangen? Was ist die Sache, auf die du... Okay, das ist vielleicht eine ganz coole Frage. Wenn wir uns am Freitag früh unterhalten, wir beide das Spiel geschaut haben, worauf achtest du am meisten in diesem Spiel 1 und worüber werden wir womöglich als erstes reden in unserer Analyse nach Spiel 1? Was ist so der große Schlüsselfaktor, die Sache, die ausschlaggebend ist? Was ist das Ding?
Ich glaube, die ausschlaggebende Sache wird sein, wie viele Punkte machen die Denver Nuggets, die nicht Nikola Jokic heißen. Weil ich denke zu wissen, oder ich habe eine sehr gute Idee, wie das defensive Scheme von Seiten der Heat gegen Jokic aussehen wird. Schlichtweg, weil sie, glaube ich, keine andere Option haben, oder ich diese Option zumindest.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Nicht wirklich sehe. Ich glaube, es wird den Heat nichts anderes übrig bleiben, als Bam Adebayo Jokic verteidigen zu lassen. Das sage ich zum einen, wie die Playoffs bislang laufen. Zum anderen haben sie das zum Beispiel in der Regular Season auch so getan. Und zwar fast ohne Ausnahmen. Aber vor allem, es fällt mir schwer zu glauben, dass entweder Kevin Love oder Cody Zeller oder sogar beide, die in Spiel 7 gegen die Celtics beide gar nicht gespielt haben, die generell deren Minuten immer weiter runtergegangen sind. Ich glaube nicht, dass Spo die beiden jetzt wieder reinschmeißen wird und dann viele Minuten gehen lassen wird gegen Nikola Jokic. Ich glaube, das wäre ein Notnagel, wenn Bam irgendwie in Foul Trouble kommen sollte. Und ansonsten ist da einfach niemand, der das sonst machen. Also wer soll denn sonst gegen Jokic einigermaßen dagegen halten? Und ich glaube, der Ansatz wäre dann, Bam Jokic verteidigen zu lassen, mit so wenig Hilfe wie möglich, so wenig Switchen wie möglich, so wenig Doppeln wie möglich und es auf diese Schiene zu versuchen. Jokic kann gegen uns, er kann im 1 gegen 1 zur Arbeit gehen, er kann 40, 50 Punkte machen, aber wir versuchen alles andere zu stoppen und zu verhindern. Wir versuchen ihm sein Passing-Game wegzunehmen und wir versuchen zu verhindern, dass die Rollenspieler, beziehungsweise auch zum Beispiel dann ein Jamal Murray oder auch Michael Porter Jr., den ich jetzt auch, weiß ich nicht, würde man wahrscheinlich auch nicht als Rollenspieler bezeichnen, das wäre so der dritte in dieser Garde der Stars in An- und Abführung. Ich vermute, dass das der Ansatz sein wird, mit dem man es versucht. Und ich weiß nicht, ob das reichen wird. Und deswegen, das, worauf ich achte, wie verteidigen die Heat Jokic? Und wenn sie es so machen, wie ich das vermute, dann wird entscheidend sein, wie sehr schaffen sie es, alles andere, abgesehen von Nikola Jokic 1 gegen 1 Scoring zu minimieren.
Das ist das, worauf ich achten werde, wo ich mir die Notizen machen werde, wo ich wirklich sehr ausführlich auch mit dir dann drüber reden möchte am Freitagmorgen. Wie zum Teufel wollen die Miami Heat Nikola Jokic verteidigen? Das wäre eine Serie, in der man jemanden wie PJ Tucker sehr, sehr gut gebrauchen könnte, der bekanntermaßen natürlich nicht mehr am Start ist. Du hast es angesprochen, Mangel von Alternativen ist das große Stichwort. Also wen wollen die Heat sonst an Nikola Jokic stellen, außer als Bam Adebayo? Ich denke, die Minuten von Adebayo und Jokic werden sich decken. Ich denke, dass Bo Adebayo immer auf dem Parkett haben möchte. Wenn Jokic spielt, dann ist die Frage, wie wird man es angehen? Also ich gehe auch davon aus, dass man Bam Adebayo direkt am Joker dran haben wird. Was, wenn man es wirklich, wirklich so macht, wie du es beschrieben hast, 1-gegen-1-Duelle und dann einfach hoffen, dass Adebayo das zum Teil einigermaßen hinbekommt und zum anderen Teil, dass man quasi die Rollenspieler ein bisschen unter Kontrolle bekommt. Das kann man versuchen. Kleiner Funfact, der Joker traf 17 seiner 27 Versuche in direkten 1-gegen-1-Duellen gegen Bam Adebayo in dieser Saison. Das sind 63%. 68% auf die letzten beiden Jahre bezogen. Nuggets haben all diese vier Spiele gewonnen. Es ist eine schwierige Taktik. Das war auch der Lakers-Ansatz in Spiel 1 der Serie in den Western Conference Finals. Wir wissen, wie das geändert hat. Der Joker konnte gegen Anthony Davis machen, was er wollte. Probleme an dieser ganzen Sache sind: A, du bist berechenbar, wenn du es mit dieser einen Taktik versuchst, weshalb ich nicht davon ausgehe, dass das Spos großer Plan sein wird, weil Spo in jeder Serie immer sehr, sehr viele verschiedene Ansätze hat, sehr, sehr viele verschiedene Sachen rausholen kann und immer wieder neue Coverages hat. Also ich gehe nicht davon aus, dass man sagt, okay, hier, das ist unser einer Gameplan, davon weichen wir nicht ab. 1-gegen-1-Duelle gegen Jokic und dann ist gut. Ich denke, wir werden da sehr, sehr viel Verschiedenes sehen, Pre-Rotating, Double Teams und immer wieder da verschiedene Sachen auch beobachten können, gerade im Verlauf der Serie. Problem ist, was machst du, wenn Adebayo in Foul-Trouble gerät durch all diese 1-gegen-1-Duelle gegen Jokic? Und das andere Problem ist, ist es auch nicht mehr so, dass man sagen, okay, Jokic, das macht ihn dann irgendwann kaputt, der ist in keiner guten Shape. Wenn der jetzt 10 Angriffe hintereinander wieder ins Post-Up geht, dann ist die Luft irgendwann raus bei ihm. Das ist mittlerweile auch nicht mehr so, weil das ist auch ein Punkt, über den wir bisher noch nicht so wirklich viel geredet haben, aber Jokic ist in ziemlich guter körperlicher Verfassung aktuell, was auch ein Unterschied ist. Er hatte lange Pause und es ist ein Unterschied zu den Jahren davor. In der Bubble war er in keiner großartigen körperlichen Verfassung, in den Playoffs danach, seitdem auch nicht unbedingt. Das ist jetzt wirklich, das glaube ich, in meinen Augen das erste Jahr, wo er wirklich in einer guten, in einer hervorragenden körperlichen Verfassung ist. Und du hast es angesprochen, Denver hatte eine Menge Zeit, eine Menge Pause zwischen Spiel 4 gegen die Lakers und Spiel 1, was jetzt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auch in Denver sein wird. Es ist ein Heimspiel, denn man startet die Serie zu Hause. Von daher, es wird schwer. Aber wir sind uns, denke ich, auch einig, dass Bam Adebayo keine Chance hat im 1-gegen-1 gegen Nikola Jokic. Wenn Anthony Davis nicht den Hauch einer Chance hatte gegen Nikola Jokic, dann wird Bam Adebayo die auch nicht haben. Ich hatte das in meinem letzten Video, wenn ich mir jetzt mal selber auf die Schulter klopfen darf, ziemlich passend formuliert und was diese ganze Serie zusammenfasst. Die Nuggets konnten eher damit leben, dass Nikola Jokic Anthony Davis im 1-gegen-1 verteidigt, als die Lakers damit leben konnten, dass Anthony Davis Nikola Jokic im 1-gegen-1 verteidigt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Jokic an Anthony Davis hat besser funktioniert als Anthony Davis an Nikola Jokic, weil die einfach offensiv auf einem komplett anderen Level sind. Und wenn, wie gesagt, wenn AD nicht den Hauch einer Chance hatte gegen den Joker, dann hat die Bam Adebayo erst recht nicht, weil er auch nochmal ein ziemliches Downgrade ist, so toll er auch ist als Verteidiger, aber er ist jetzt nicht Anthony Davis defensiv. Und das würde mir aus Miami-Sicht eine Menge, Menge Angst machen, wenn ich sehe in der Serie davor, der beste Verteidiger der Welt, die womöglich beste Playoff-Defense gegen die Jokic bisher gespielt hat, in dieser Postseason, konnte überhaupt nichts machen gegen ihn und die Nuggets. Da macht mich das, glaube ich, nicht unbedingt optimistisch, wenn ich Miamis Defense bin, zumal die Nuggets haben ja auch nicht einfach nur Jokic den Ball gegeben und ihn zur Arbeit gehen lassen. Man ist da wahnsinnig kreativ, hat immer wieder den Joker sich zuerst bewegen lassen, um irgendwelche Screens, dass er Davis abhängt, Davis gezielt weit weg vom Korb zieht. Sie haben immer wieder auch Sachen gemacht, wie Inverted Pick and Rolls gelaufen, wo der Joker den Ball hat und irgendeinen Guard dann den Ballscreen stellt. Man hat immer wieder Handoffs auch so umgedreht. Das war also alles ziemlich kreativ. Und wenn die Heat das genauso angehen, dann glaube ich, werden sie mächtige Probleme bekommen, auch gerade in Anbetracht, dass Bam Adebayo immer wieder weit weg vom Korb gezogen wird in Richtung Dreierlinie, was ein extremes Problem ist, weil Miami einfach keinen anderen Rim Protector im Team hat, keinen anderen elitären Korbbeschützer, niemanden, der da genug Größe mitbringt. Von daher wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was Miami machen möchte. Bam Adebayo an Jokic wird nicht so wirklich funktionieren, da bin ich mir relativ sicher. Man kann allerdings keinen anderen gegen ihn stellen. Man könnte es dann natürlich mit einer Zone-Defense versuchen. Miami läuft sehr viel Zone-Defense. Das hat fantastisch funktioniert. In der Boston-Serie Miami wahrscheinlich das beste Zone-Defense-Team der NBA. Allerdings auf der anderen Seite spielt man gegen das Team, was am besten klarkommt mit Zone-Defenses. Nicht nur statistisch 1,169 Points per Possession in diesem Jahr gegen Zone-Defense. Bestwert in der NBA in der Regular Season. Aber auch einfach vom Personal, das ist ja logisch, wenn du einen Big Man hast wie Nikola Jokic, der sich immer wieder bewegen kann, genau die Schwachstellen dieser Zone Defense attackiert, in die Mitte reinsticht und dort dann, wenn sich die Zone zusammenzieht, Plays machen kann oder auch aus dieser Floater, Midrange, Freiwurflinienregion dann halt auch selber aktiv zum Scorer wird. Also auch Zone Defense wird nicht über weite Strecken, über längere Phasen funktionieren in dieser Serie. Bedeutet, worauf ich hinaus möchte, Nikola Jokic ist der beste offensive Spieler der NBA. Davon bin ich mittlerweile überzeugt. Und Miami hat weder das Personal, um ihn auch nur ansatzweise aufzuhalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Scheme gibt und dass es einen Weg gibt, wie man ihn nachhaltig einschränken kann. Wenn die Lakers den nicht gefunden haben, dann gibt es den nicht. Und ich weiß nicht, ob Miami noch die Energie hat und die Kraft hat dafür, weil auch das ein Faktor sein wird in dieser Serie, dass Miami 7 harte, anstrengende Spiele hatte gegen die Boston Celtics, dass man jetzt relativ wenig Zeit hat. Man ist direkt nach Spiel 7 in Boston nach Denver geflogen, um sich auch noch ein bisschen zu gewöhnen an den Höhenunterschied und das, was das macht mit deinem Körper. Auch das könnte ein großer Faktor sein. Von daher wird es mich nicht wundern, wenn Spiel 1 auch super, super deutlich für die Nuggets ausgeht. Einfach weil Miami platt ist und fertig ist und ja, da echte Nachteile hat in meinen Augen. Von daher, es gibt nichts, was du gegen die Denver-Offensive machen kannst, nichts, gegen was du gegen Nikola Jokic großartig machen kannst. Der Schlüssel wird dann wahrscheinlich wirklich sein, Vielseitigkeit, Unberechenbarkeit, immer wieder andere Sachen zu machen, überraschende Double-Teams mit einzubauen, dann vielleicht mal für 2-3 Possessions in Folge Zone-Defense einzubauen, vielleicht auch innerhalb von Angriffen zwischen Zone- und Man-to-Man-Defense switchen und da sehr, sehr viel Verschiedenes einfach zu machen, aber diesen klaren Weg und das, was die Lakers da gefunden hatten, das gibt's, glaube ich, nicht für Miami und selbst, als die Lakers es gefunden haben, hat es ihnen ja jetzt nicht wirklich viel gebracht und wenn du da noch mit einem beziehst, dass die Nuggets ja auch noch einen zweiten elitären Scorer haben in Jamal Murray, für den es auch, wenn der heiß läuft, nicht so wirklich Antworten gibt, außer einfach ihm mehr Aufmerksamkeit zu geben, was dann natürlich wieder im Umkehrschluss dem Joker helfen wird. Das könnte schon echt übel werden für Miami defensiv gegen die Nuggets Offensive. Und das war ja auch der Hauptpunkt von vielen unserer Zuhörer, das Hauptargument, was will Miami machen gegen die Nuggets Offensive.
Ja, genau das, was du sagst, Stichwort Zone, das wird nicht funktionieren. Also jeder Spieler, der Basketball spielt und einigermaßen das Verständnis dafür hat oder schon mal gegen eine Zone gespielt hat, weiß, eine Zonendefense schlägst du am effizientesten, indem du jemanden in der Mitte dieser Zone platzierst, ungefähr an der Freiwurflinie, der dann von dort aus entweder, wenn die Zone sich nicht schnell genug zusammenzieht, sofort abschließen kann oder dann rauskicken kann zu den Schützen, die im besten Fall um ihn rum postiert sind. Und da gibt es einfach vielleicht in der Geschichte des Basketballs keinen geeigneteren Spieler dafür als Nikola Jokic, der sowohl gefühlt 90% aus dieser Floater-Range und diese kleinen Jumper, kleinen Runner einfach alles trifft, als auch nicht nur den Ball fängt, sich umschaut und dann den richtigen Shooter findet, sondern zum Teil mit Hilfe von Touch-Passes oder No-Look-Passes oder was auch ihm dann einfällt in dem Moment. Sobald du einen Schritt zu weit reinkommst, ist der Dreier offen und so weiter. Ich glaube auch, dass das nicht funktionieren wird. Ich glaube, Spoelstra wird versuchen, es hier und da mal einzustreuen. Aber wie sie das gegen die Celtics zum Beispiel gemacht haben, da war ja diese Zonenverteidigung, die wir ja wirklich über weite Strecken auch gesehen haben, war die vor allem ein Mittel, um Spieler wie Duncan Robinson, wie Max Strus, wie Vincent, wie zum Teil dann sogar Zeller, aber damit hat Spo dann aufgehört gegen Ende der Serie, um diese Spieler zu verstecken, damit die eben nicht so sehr gejagt und so sehr attackiert werden können. Ich glaube, das wird nicht möglich sein gegen Denver. Und dann stellt sich wiederum die andere Frage, wie gut kommst du durch mit den Robinsons und den Struces und so weiter auf dem Feld defensiv? Die brauchst du aber offensiv wiederum, weil sonst, aber da würde ich sagen, kommen wir gleich dazu. Lass uns vielleicht mal noch erstmal auf dieser Seite des Feldes bleiben. Ich glaube auch, wie wir jetzt festgestellt haben, ich denke, Bam gegen Jokic wird das Mittel sein. Ich glaube einfach, ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass du gegen die Nuggets effektiv doppeln kannst, weil Jokic sofort das richtige Play macht, sofort die Lücke findet. Dann wiederum, vor allem, du hast auch gerade die Frage in den Raum geworfen, was passiert denn, wenn Bam in Foul Trouble kommt und drei Fouls hat in der ersten Halbzeit? Musst du dann doch zu Zeller oder zu Love? Was dann wiederum, was vielleicht im 1 gegen 1 gegen Jokic, weiß nicht, Cody Zeller, Kevin Love, das sind beides wenigstens große, stämmige Dudes. Natürlich werden die gekocht, aber das ist jetzt auch nicht so viel schlimmer, wie wenn du Bam Adebayo da ranstellst, so komisch sich das anhört. Aber das ist dann wiederum ein absoluter Albtraum im Two-Man-Game mit Jamal Murray, im Pick-and-Roll, in irgendwelchen Inverted-Pick-and-Roll-Situationen. Ich sehe es einfach nicht. Ich sehe nicht, wie die Heat auch nur annähernd ein Gegenmittel finden gegen das Zusammenspiel. Es ist ja nicht nur Nikola Jokic und seine individuelle Brillanz. Es ist ja auch das, was da drumherum passiert. Mit dem Shooting, dem Spacing, mit Jamal Murray als zweitem Star. Vielleicht können wir da kurz einsteigen. Was glaubst du denn, wie die Heat es gegen Murray angehen? Da haben wir vielleicht, wenn wir auf die New York-Serie blicken, da einen ganz guten Anhaltspunkt. Da haben sie nämlich gegen Jalen Brunson, der natürlich ein Stück weit ein anderer Spielertyp ist als Jamal Murray, viel weniger dreierlastig, aber dieser kleine dynamische Scoring Guard, haben die Heat versucht mit einer Kombination aus Gabe Vincent und Caleb Martin, Entschuldigung, mit den beiden das hauptsächlich versucht. Ich frage mich, ob wir in dieser Serie sehr viel Jimmy Butler an Murray sehen werden. Beziehungsweise, ich fände das eine interessante Option. Hast du ein Gefühl, wie Spoelstra das Murray-Matchup angeht?
Sicherlich Butler interessant an einem Spieler wie Jamal Murray. Es würde mich allerdings sehr überraschen, wenn das Plan A der Heat wäre, aus zwei Gründen. Erstens, Butler ist, das hat man, denke ich, in der Boston-Serie zum Ende noch gesehen, der ist fix und fertig. Der ist wirklich kaputt und man wird alles von ihm brauchen am offensiven Ende. Von daher ihn auch noch Jamal Murray Possession für Possession zu verteidigen am Ball ist etwas, was du wahrscheinlich eher nicht machen möchtest von Anfang an in der Crunch-Time oder für einzelne Possessions, für einzelne Shifts gerne, weil er das durchaus kann, aber auf jeden Fall nicht über längere Strecken. Und zweitens ist er halt einfach als Onboard-Defender nicht so gut wie als Nair-Defender, wie als Help-Verteidiger und du möchtest Spieler in der defensiven Rolle einsetzen, in der sie am besten sind. Und er ist nun mal am besten, wenn er am Nail verteidigt, immer wieder reinhilft, reinstuntet und da Plays macht als intelligenter Team-Defender. Es würde mich allerdings nicht wundern, wenn wir ihn sehen in Situationen, wo Jamal Murray 20 Punkte gemacht hat in 8 Minuten und Caleb Martin oder Gabe Vincent alleine es nicht bringen und dass man dann sagt, okay, das muss jetzt irgendwie aufhören. Das geht nicht so weiter und dass man dann jemanden wie Jimmy Butler reinstellt. Ich denke, wir haben allerdings in der Nuggets-Lakers-Serie eine Menge gesehen, wie man Jamal Murray ordentlich verteidigt. Sicherlich das, was uns in Erinnerung bleibt, sind die vielen, vielen Viertel, gerade auch die vierten Viertel, diese irre Phase, wo wirklich alles fiel. Allerdings haben die Lakers Adjustments gemacht in der Serie gegen Denver, gegen Jamal Murray. Und es war immer so ein bisschen, entweder bei Jamal Murray lief gar nicht so richtig zusammen oder er lief halt komplett heiß. Und Miami sollte sich angucken, was die Lakers gemacht haben in den Phasen, wo es bei Jamal Murray halt überhaupt nicht lief. Und es ist zum einen natürlich, dass man zu dieser High-Drop-Defense geht, dass sich der Defender des Ballhändlers, in dem Fall eben Jamal Murray, über den Screen kämpft, nicht das, was die Lakers teilweise gemacht haben und gegen Murray unter dem Screen durchgegangen sind, was, ich meine, was will man da anderes erwarten? Natürlich funktioniert es überhaupt nicht, dass man ihn immer wieder nicht über seine starke rechte Seite gehen lässt, sondern er nach links schickt und halt auch hier wieder Abwechslung mit reinbringt, auch mal ihn trappt in gewissen Situationen, dass man physisch mit ihm umgeht. Und ich denke, da kann man sich eine Menge von abgucken. Was ich allerdings noch sagen möchte zu dieser ganzen Jokic-Thematik und auch zu dieser ganzen Thematik, wie Miami es anstellen will, dass man Denver verteidigt. Für uns als Leute, die im Vergleich zu einem Eric Spoelstra nicht wirklich viel Ahnung vom Basketball haben. Das muss man ja leider so sagen.
Naja, sprech du für dich.
Okay, ich habe nicht wirklich viel Ahnung. Du hast gar keine Ahnung. Nein, wir haben nicht wirklich viel Ahnung. Und es gibt sicherlich Mittel und Wege, von denen wir keine Ahnung haben, die wir auch noch nicht gesehen haben, wie man Jokic verteidigen kann. Wir haben zum Beispiel in der ersten Runde, was ich noch nie gesehen hatte und auch in dem Video runtergebrochen hatte, in der zweiten Runde gegen Brunson, der Matchup-Hunting betrieben hat, Robinson und Lowry immer wieder gejagt hat. Und was haben die Heat gemacht? Sie haben Drop-Defense gespielt, wo dann auf einmal Kyle Lowry und oder Duncan Robinson im Drop verteidigt haben, um die zu verstecken und zu verhindern, dass sie quasi am Ball raus-switchen müssen. Was ich noch nie gesehen habe. Das bedeutet, ich gebe Eric Spoelstra den Benefit of the Doubt. Ich gebe ihm das Vertrauen, dass er irgendetwas findet im Verlaufe dieser Serie, weil er halt einfach so gut ist, dass wir im Verlaufe dieser Serie eine Taktik, ein Adjustment, irgendetwas gegen Nikola Jokic und die Denver Nuggets Offensive und Jamal Murray sehen, was wir so noch nicht gesehen haben von irgendeinem Team. Und wenn es auch nur eine andere Variation von einer Zone-Defense ist oder was auch immer es sein wird. Es würde mich nicht wundern, wenn irgendwas kommt, wo wir im Verlauf der Serie sagen, shit, das hat den Heat ein Spiel gewonnen. Das ist was, wo die Nuggets jetzt wirklich, wirklich schauen müssen, was sie dagegen machen und was den Heat zumindest ein Spiel, vielleicht zwei Spiele kaufen wird. Und das hat Eric Spoelstra in der Vergangenheit immer wieder gezeigt in wichtigen Playoff-Serien und dass er, wie zum Beispiel in Spiel 7, wo die Heat auf einmal angefangen haben, die ganzen Ballscreens der Celtics zu switchen, was der Gamechanger war. Eric Spoelstra hat immer irgendeinen Ass im Ärmel und es wäre, glaube ich, leichtsinnig und naiv davon auszugehen, dass er in der Serie, in den NBA Finals gegen Nikola Jokic kein Ass im Ärmel hat und nichts rauszaubert und nichts auspackt. Und ich gehe stark davon aus, dass wir irgendetwas sehen werden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber irgendetwas wird kommen. Wir werden nicht Bam Adebayo an Nikola Jokic sehen, 1-gegen-1 Duelle, Off-Ball-Switches und dann ist gut. Das Spiel für Spiel für Spiel oder Zone-Defense für ein komplettes Spiel. Es wird irgendwas kommen. Eric Spoelstra ist so gut und hat es gezeigt, es wird irgendwas passieren. Es wird irgendetwas passieren. Wir wissen nicht was, das ist das Schöne. Vielleicht weiß Eric Spoelstra noch nicht mal, was es ist, aber irgendwas wird kommen. Ich denke, das ist sicher.
Ja, absolut. Da hast du völlig recht. Ich sehe es halt nicht, was es sein kann, aber genau, was du gerade sagst. Deswegen bin nicht ich der beste Headcoach der NBA, sondern Eric Spoelstra. Also noch nicht bin ich es. Ich glaube, diese genialen Schachzüge, die ihm einfallen könnten und vermutlich werden, bestehen dann ja doch aus mehr oder weniger simplen Bausteinen. Also die taktischen Mittel, die dir zur Verfügung stehen, zum Beispiel, wenn du im Pick and Roll verteidigen möchtest oder so, die sind ja begrenzt. Es geht dann eher darum, wie du die zusammenmischst, wie du sie abwechselst, wie du sie und so weiter. Ich befürchte einfach, dass allein die Art, nicht nur die Qualität von Nikola Jokic, sondern auch einfach die Art Spieler, die er ist, mit seiner Größe, mit seiner Physis, Wucht, verbunden aber mit diesen Skills und dieser Übersicht und diesem IQ, ich glaube, dass er dir einfach viele der Möglichkeiten von vornherein einfach vom Tisch nimmt. Zum Beispiel Switching. Du hast gerade gesagt, die Celtics haben angefangen gegen die Heat haben angefangen gegen die Celtics dann viel mehr zu switchen plötzlich bei Ballscreens. Das fand ich eine ganz interessante Statistik, die mir untergekommen ist in einem Artikel bei The Ringer. Ich glaube, es war von Zach Cram, der übrigens auch schrieb, du meintest vorher Points per Possession gegen Zone Defense. Er schrieb sogar von 1,21 Points per Possession. Ich weiß nicht mehr, was deine Zahl vorher war. Die war sogar nochmal einen Tick niedriger. Wahrscheinlich einfach die Quelle. Also Zach Cram hatte das von Second Spectrum. Ja, was auch immer. Es ist viel. Es ist sehr, sehr viel, was die Nuggets bislang gegen Zone Defense gemacht haben. Die Nuggets haben gegen die Top 50 Ballscreener, gegen die sie, also die 50 Spieler, die gegen sie am meisten Ballscreens gestellt haben in der Regular Season, im Schnitt 28% der Fälle geswitcht. Gegen Nikola Jokic, Small Samples natürlich, war in diesen beiden Matchups, die es in der Regular Season gab, waren das nur 8%. Was finde ich ganz schön veranschaulich, dass mit diesem Personal, das die Heat haben, weil rund um Bam Adebayo, der ja sowieso schon sehr, sehr grenzwertig ist. Also ich traue Bam das zu. So, der ist zu Recht, taucht der ständig in All-Defensive-Teams auf und manchmal sogar in Defensive-Player-of-the-Year-Konversationen. Ist ein überragender Verteidiger, aber das ist nicht sein Spiel. Was ihn so gut macht defensiv, ist seine Versatilität, dass er switchen kann, dass er wahnsinnig beweglich ist. Bam Adebayo ist nicht super gut darin, einfach nur ein Brecher zu sein, der gegen die Embiids und Jokicis dieser Welt im Post seinen Mann steht. Das kann er auch gut. Das kann er immer noch deutlich besser als die meisten anderen NBA-Spieler. Zum Beispiel aber nicht, du hast es eingangs gesagt, nicht wirklich besser als ein Anthony Davis zum Beispiel. Einfach weil ihm die Größe und die Länge und auch ein bisschen die Kilos fehlen. Und selbst Anthony Davis ist im 1 gegen 1 untergegangen gegen Jokic. Und also auch zu dem Punkt nochmal, ich traue es Bam zu, dass er da so gut, wie es ihm halt irgendwie möglich ist, dagegen hält, aber das wird kein Gegenmittel sein, das wird keine Lösung sein. Also ja, unterm Strich, ich habe keine Ahnung, was der Plan sein könnte, aber wenn jemand den Plan findet, der wenigstens einigermaßen funktioniert, dann ist es wahrscheinlich Eric Spoelstra. Gibt es ansonsten noch auf dieser Seite des Feldes? Wir haben Thema Zone angesprochen, wie sie Jokic verteidigen könnten, wie sie Murray verteidigen könnten. Transition Defense könnte ein Stichwort sein, was gegen die Nuggets sehr, sehr wichtig ist, weil sie eben, auch das zum Beispiel ein Argument gegen Love oder Zeller, sollten die dann das Jokic-Matchup haben und Jokic greift sich den Rebound und drückt sofort aufs Gas und findet dann diese 4 gegen 3 die Cutter, die Shooter in Transition und Zeller und oder Love kommen halt einfach nicht hinterher. Das ist ein weiterer Sorgenpunkt, den man haben müsste, wenn es zu diesem Notnagelplan kommen muss. Aber ansonsten, wir wissen, was die Nuggets sind offensiv. Und zwar phasenweise nicht zu stoppen. Und daran werden die Heat jetzt auch nichts ändern. Also die Heat werden, ich glaube, da sind wir uns einig, sie werden keinen defensiven Gameplan finden, der dazu führt, dass die Nuggets plötzlich offensiv wahnsinnig ins Stottern geraten. Sie müssen darauf hoffen, dass sie Stellschrauben finden, an denen sie drehen können, die wenigstens mal für ein paar Minuten Sand ins Getriebe werfen, die den ein oder anderen Wurf genug erschweren, dass die Nuggets vielleicht einfach nicht ein 123er Offensivrating haben, sondern nur ein 118er Offensivrating und dann darauf hoffen, dass du auf der anderen Seite des Feldes die Nuggets Defense vor größere Probleme stellen kannst, als das die Teams bisher geschafft haben in den Playoffs. Das wäre jetzt vielleicht eine ganz gute Überleitung, dass wir über die andere Seite sprechen. Oder hast du noch was zur Nuggets Offense / Heat Defense?
Lass uns gerne über die andere Seite reden, weil das wird richtig interessant.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Aaron Gordon versus Jimmy Butler. Damit rechnest du auch, oder?
Hm. Ja.
Und ich glaube, dass das ziemlich vielversprechend ist aus Nuggets Sicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, Aaron Gordon ist nah dran am perfekten Jimmy Butler Verteidiger, weil er auf der einen Seite rein physisch 6'8, also 2,3 Meter, 106 Kilo, je nachdem, wo man guckt, entweder eine 6'11 oder eine 7-Foot Wingspan, trotzdem beweglich, sowohl lateral als auch vertikal. Ein cleverer Verteidiger. Also ich glaube, wenn wir darüber sprechen, welche Spieler Jimmy Butler im 1 gegen 1 am besten stoppen können, dann ist Aaron Gordon weit oben auf der Liste. Und das, da wird es dann darauf ankommen, wie sehr, wie viel hat Jimmy noch im Tank? Du hast es gerade angesprochen. Der ist einfach völlig verständlicherweise, geht der auf dem Zahnfleisch? Was fällt ihm ein? Und dann die Frage, was fällt den Heat drumherum ein, dass sie eben nicht, weil ich glaube, auf Jimmy Butler Hero Ball zu hoffen, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich bezweifle einfach, dass er diese 40, 50 Games, dass er die in diesem Stadium der Postseason noch in sich hat. Auch das ist Blasphemie und wahrscheinlich wird er in Game 1 irgendwie 45 raushauen. Aber Stand jetzt glaube ich nicht, dass er diese Monster-Performances wie gegen Milwaukee, dass er so ein Spiel noch in sich hat gerade.
Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Formulierung, auf Jimmy Butler Hero Ball zu hoffen, weil das nicht das ist, was wir gesehen haben in diesen Playoffs und generell. Also selbst diese Spiele, wo Jimmy Butler so komplett durchgedreht ist, das hatte ja auch die Gründe. Er wurde in die Position gebracht, so zu spielen. Und ich würde direkt ein bisschen, also klar, sicherlich Aaron Gordon, ein überragender Verteidiger und auch gerade wenn wir über die physischen Voraussetzungen reden, die ein Defender mitbringen muss, um Jimmy Butler zumindest adäquat zu verteidigen, das deckt sich schon sehr mit dem, was jemand wie Aaron Gordon mitbringt. Aber Bro, wir haben Jrue Holiday gesehen an Jimmy Butler, was egal war. Und ich würde direkt ein bisschen weggehen, weil ich Defense eh nicht so betrachte als 1 gegen 1, als viele 1 gegen 1 Matchups. Gerade bei Perimeter-Spielern, das ist bei Adebayo gegen Jokic nochmal ein bisschen was anderes. Aber gerade bei diesen Perimeter-Spielern, wo es eh sehr, sehr viele Ballscreens gibt und alles Mögliche, würde ich da direkt ein bisschen weggehen wollen. Was ich sagen möchte, die Nuggets haben, und ich kann es nicht genug betonen, massive defensive Schwachstellen nach wie vor. Jokic ist nicht mehr der schlechteste Playoff-Defender der NBA, zusammen mit Ines Freedom, als dieser noch gespielt hat. Das ist, habe ich auch neulich in der Analyse alles runtergebrochen, das ist alles schön und gut. So gut hat er noch nie verteidigt. Aber das ist nach wie vor weiterhin bestenfalls Durchschnitt. Die Nuggets haben noch gegen kein Team gespielt, was ihre Schwächen wirklich offenlegen kann. Über Minnesota müssen wir gar nicht reden. Aber die Suns kamen und wollten nicht zum Korb und die Lakers hatten nicht genug Shooting. Man hat noch gegen keine Offensive gespielt, die gleichzeitig sehr gut den Rim attackieren kann und auf der anderen Seite allerdings auch sehr, sehr gut werfen kann. Das war noch nicht der Fall. Es war immer entweder oder halt gar nichts, wie Minnesota. Man wird jetzt auf ein Team treffen, was gleichzeitig den Korb attackieren kann und genug Shooting mitbringt. Und ich kann es nur wieder betonen, so sehr wie ich kann, Eric Spoelstra findet deine Schwächen. Und du kannst darauf wetten und du kannst dir sicher sein, dass Eric Spoelstra bzw. das Team, was von Eric Spoelstra gecoacht wird, diese Schwächen gnadenlos attackieren wird. Und wir haben es immer wieder gesehen, wenn die Lakers zum Korb gekommen sind, war da keine Gegenwehr, gerade im Pick-and-Roll. Bei Davis Post-Ups war das auch nochmal was anderes, weil das hat auch nicht wirklich funktioniert. Aber wenn Denver konnte nichts machen gegen LeBron Post-Ups und sie konnten nichts machen gegen das Pick-and-Roll von irgendeinem Lakers-Spieler. Man konnte diesen Korb nicht gut genug beschützen. Und wenn die Lakers dahin wollten, dann sind sie dorthin gekommen und dann war auch direkt am Korb wenig Gegenwehr. Das ist immer noch ein Team, was den Korb nicht beschützen kann. Und Miami wird das bestrafen. Und ich glaube, dass Miami Denvers Offensive nicht stoppen kann. Ich kann mir allerdings auch nicht so wirklich vorstellen, dass Denvers Defense groß eine Chance haben wird gegen das, was Miami offensiv machen wird. Und auch hier wieder, Miami ist so wahnsinnig kreativ. Ich call's jetzt gleich direkt. Ich habe es zum Ende der Regular Season gecallt. Das ist die Geheimwaffe von Miami. Das ist zu einem echten Mittel geworden gegen das Defense, das keine Ahnung haben, was sie dagegen machen sollen. Jimmy Butler, der Ballscreener. Es würde mich sehr überraschen, wenn wir das nicht sehen werden in der Serie gegen Miami. Habt ein Auge drauf. Habt, Leute, Zuhörer, Das sage ich euch jetzt, wie es ist. Habt ein Auge auf Jimmy Butler, den Ballscreener als Jimmy Butler, den Pick-and-Roll Big Man, für wen auch immer das sein wird. Miami wird Denvers Schwachstellen attackieren, bestrafen. Da bin ich mir relativ sicher. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich denke, dass die Serie über 6 Spiele gehen wird. Weil das ein Matchup ist, wo beide Seiten Adjustments suchen werden gegen das jeweils andere Team und massive Probleme haben werden, Adjustments zu finden. Sowohl die Heat-Defense gegen die Offensive der Nuggets, als auch die Defensive der Nuggets gegen die Offensive der Heat. Weil ich glaube, dass beide Offensives sehr, sehr schwer zu stoppen sein werden.
Das glaube ich auch. Stichwort Butler als Ballscreener finde ich sehr gut, dass du es ansprichst. Weil ich glaube, dass das Inverted Pick and Roll mit Bam Adebayo als Ballhändler und dann natürlich im besten Fall Jimmy als Screener, aber eigentlich egal, wer der Screener ist. Weil auf der anderen Seite wird natürlich Nikola Jokic Bam verteidigen. Und wenn dann Bam den Ball bringt und dann noch in einem Inverted Pick and Roll oder einfach generell den Ball bringt, dann hast du schon mal eine Situation, die Denver in den anderen Serien so nicht hatte. Dass dann plötzlich der Gegenspieler von Nikola Jokic den Ball bringt und entweder sogar off the dribble attackieren kann oder dann vor allem sie in ihre Handoff-Actions laufen, in einen Inverted Pick and Roll laufen. Das ist für Nikola Jokic, der weiterhin nicht der beweglichste ist in Open Space, das wird eine sehr, sehr große Herausforderung. Ich glaube auch, dass generell das Offensivsystem der Heat mit dem Off-Ball-Movement, mit den Handoffs, mit der ständigen Bewegung am Ball und abseits des Balles sehr gut dafür gemacht ist, Jokic und die anderen Nuggets-Schwachstellen, sowie MPJ, sowie Murray, in Bedrängnis zu bringen. Also prinzipiell bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, und dann natürlich Eric Spoelstra unterschreibe ich auch zu 100%. Ich glaube, die Nuggets werden größere Probleme haben defensiv, als das bislang der Fall war und als das zum Beispiel auch gegen die Celtics der Fall gewesen wäre. Aber Diese Geschichte, du hast es gerade, finde ich, sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Sie haben bislang noch gegen kein Team gespielt, das sowohl den Rim Pressure als auch das Shooting mitgebracht hat. Und ich würde in Frage stellen, ob die Heat nochmal das Shooting mitbringen. Weil auch das wieder, was ich eingangs gesagt hatte, es grenzt an Blasphemie. Ich stelle wieder in Frage, ob sie das nochmal leisten können. Die Heat haben in der Regular Season 34,8% ihrer Dreier getroffen. Das war der viertschlechteste Wert ligaweit. Sie haben dann in der Bucks-Serie plötzlich 45% ihrer Dreier getroffen, was ein riesiger Grund dafür war, dass diese Serie so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Sie haben dann in der Knicks-Serie wiederum völlig kalt gelaufen, 30,6%, um dann in der Boston-Serie wieder bei 43,4% die Lichter auszuschießen.
Ja, aber die 34% in der Regular Season, das war ja auch wo wir uns alle gefragt haben, Digga, was machen die? Das ist das gleiche Personal wie im letzten Jahr. Letztes Jahr war man sehr, sehr gut als Shooting-Team, dieses Jahr halt katastrophal. Und das sind ja Spieler, die werfen besser. Nicht nur die Qualität der Würfe, sondern auch die Spieler, die diese Würfe nehmen, sind ja besser. Diese 34% waren ja kein Indikator, beziehungsweise haben ja nicht wiedergespiegelt, wie gut die als Shooting-Team sind. Das war ja auch eines der großen Probleme von Miami, dass einfach keiner von diesen Spielern, die normalerweise treffen, irgendwas getroffen hat, weshalb Miami schlechter war in der Regular Season, als man das erwartet hat.
Das stimmt, aber dass Gabe Vincent dann in den Playoffs zu Damian Lillard wird und Caleb Martin aus dem Nichts zu einem Kandidaten für den Conference Finals MVP, das war halt nicht abzusehen.
Und ich weiß halt nicht. Das ist genauso unrealistisch, wie das halt diese vier, also das ist genauso wenig, spiegelt genauso wenig wider, was diese Spieler können, wie diese 34% in der Regular Season.
Das war, ja, wahrscheinlich. Aber wenn du mich jetzt fragst, Over-Under-Wette, 36,5% oder 37,5%, wie viele Dreier treffen die Heat, also wie hochprozentig treffen die Heat ihre Dreier in dieser Serie gegen Denver?
Over.
Würde ich nicht
okay,
selbstbewusst overgehen.
Over. Also sagen wir 37%.
Also Over-Under 37,5. Das heißt, du sagst mindestens 37,6.
Stopp. Gerade war es 36,5, dann waren es 37. Jetzt ist schon
naja, Over-Under ist ja immer 0,5. Aber bei einer Dreierquote muss es nicht sein. Das ist ja normalerweise die, wenn man Punkte macht oder so, muss ja das Over-Under bei 0,5 liegen. Aber dann sagen 37%. Wir
37. Okay.
Ich gehe Under.
Ich gehe Over. Aus okay, zwei Gründen. Das Personal ist besser als 37% und die Würfe, zu denen man kommen wird, sind hochprozentig.
Ja.
Miami wird zu haufenweise hochprozentigen Looks kommen gegen diese Denver Defense.
Das glaube ich auch, ja.
Also wären, wenn sie unter 37% treffen, würden sie unter dem treffen, was man erwarten kann bei der Qualität der Würfe und der Qualität der Shooter.
Ich weiß nicht, ob ich bei der Qualität der Shooter mitgehe. Zumal Gabe Vincent Knöchelprobleme hat, Caleb Martin irgendwann wieder in Richtung normal regressieren sollte. Jimmy Butler, der jetzt plötzlich auch wieder Dreier trifft, aber auf seine Karriere gesehen halt auch selbst in den Playoffs irgendwie 34% seiner Dreier trifft oder so. Oh, wahrscheinlich ohne Kevin Love oder zumindest sehr, sehr wenige Minuten für Kevin Love. Ich weiß es nicht.
Ist es so? Ohne Kevin Love?
Haben wir doch gerade gesagt, dass das defensiv sehr, sehr schwierig werden würde. Also ich glaube nicht, dass Kevin Love,
der... In 1-gegen-1-Duellen gegen Jokic, aber also
naja,
du versteckst ihn an Aaron Gordon und dann ist gut. Love wird schon spielen.
Ich glaube nicht, dass es so einfach werden wird. Ich glaube, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass er spielen wird, aber ich wäre überrascht, wenn Love jetzt plötzlich wieder 20 Minuten, 25 Minuten pro Spiel sieht. Ich glaube, da ist Denver einfach zu gut offensiv. Ich glaube, du kannst ihn eben nicht, das, was ich vorher meinte, so die Zone war ja zu großen Teilen auch dazu da, um solche Spieler wie Love und Duncan Robinson zu verstecken. Und das wird halt nicht, es wird nicht funktionieren. Und ich glaube auch nicht, dass du ihn einfach an Aaron Gordon verstecken kannst. Zumal er dann ja nicht, also es ist ja nicht so, dass du Anthony Davis auf Aaron Gordon stellst und dann hast du einen geilen Roamer. Du hast halt dann immer noch Kevin Love, der ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Kevin Love defensiv spielbar sein wird. Und ich glaube nicht, dass er eine große Rolle haben wird in dieser Serie.
Der wird keine große Rolle haben. Aber du meintest ja, wahrscheinlich ohne oder mit nur sehr wenig. Und da würde ich halt widersprechen. Ich denke schon, dass für ihn, das ist ja ein Extrem und das andere Extrem wäre, dass er eine große Rolle hat. Ich denke, wir finden uns irgendwo in der Mitte wieder.
Glaubst du zum Beispiel, dass er wieder in die Starting Five rückt?
Nein.
Glaube ich auch.
Aber irgendjemand muss ja spielen. Also,
ja eben, das ist das Problem.
Nein, also ich bin mir sehr sicher, dass wir Kevin Love sehen werden und dass wir Kevin Love auch 15 bis 20 Minuten pro Abend sehen werden. Ich glaube nicht, dass er eine große Rolle hat oder dass er wenn es dann ums Closen von knappen Spielen geht, dass wir ihn da sehen werden. Aber Kevin Love wird schon spielen.
Also Kevin Love hat jetzt in der Celtics-Serie 61 Minuten in 5 Spielen.
Ja.
Und nur in 5. Also Spiel 6 und 7 haben wir ihn einfach gar nicht gesehen. Das heißt, 5 Spiele bei 12, also das sind 12 Minuten pro Spiel. Ich nehme mal die 61 durch 7, dann sind wir bei 8,7 Minuten. Es ist eine andere Serie gegen Denver, es ist ein bisschen ein anderes Team als Boston. Er wird, glaube ich, wieder spielbarer sein als gegen Boston. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn wir in Spiel 1 Kevin Love 0 Minuten sehen.
Ja, aber Spo ist immer für eine Überraschung gut. Am Ende startet er wirklich.
Eine interessante Komponente bei der Heat Offense ist ein gewisser Tyler Hero, bei dem sich weiterhin Gerüchte, Spekulationen um ihn ranken, ob und wann er denn zurückkommen könnte. Angeblich soll er gerade in der Ramp-Up-Phase sein, was auch immer das heißt. Ich habe irgendwie Spiel 3 kursieren hören, dass er zu Spiel 3 zurückkommen könnte. Da sind wir jetzt bei der Ewing-Theory, wie man so schön sagt. Oder eben bei, worüber wir neulich gesprochen hatten, sind die Suns besser ohne Chris Paul oder mit ihm? Die Miami Heat haben diesen fantastischen Playoff-Run gestartet und durchgezogen ohne Tyler Hero, der sich im ersten Spiel der Playoffs verletzt hatte. Ich glaube, er würde, sagen wir mal, Tyler Hero kommt zurück, sicherlich etwas rostig, wahrscheinlich nicht bei 100%, aber sagen wir mal, er kommt zurück und er ist einigermaßen das, was wir von Tyler Hero erwarten würden. In gewisser Weise glaube ich, könnte das helfen, weil die größte Schwäche von Nikola Jokic defensiv ist ja weiterhin Zum einen die Rim Protection, aber vor allem die, wie er das Pick and Roll spielt. Dieses, er muss in Open Space verteidigen, er muss eine Entscheidung treffen, was er machen muss, und er muss dann wahrscheinlich in Richtung rückwärts und wieder den Korb beschützen. Und die Heat, das ist nicht wirklich Jimmy Butlers Spiel. Dieser Pick-and-Roll-Ballhandler, der dann aggressiv zum Korb zieht. Du hast Max Strus, du hast Gabe Vincent, aber in diese Geschichte ein Pick-and-Roll-Ballhandler, der dann Nikola Jokic bestrafen kann, da würde Tyler Hero natürlich eine Komponente reinbringen, die auf dem Papier ganz gut aussehen würde. Auf der anderen Seite hast du dann nochmal mehr eine defensive Schwachstelle und du brichst eben wieder diesen Rhythmus und diese Rotation, die sich so gut gefunden hat jetzt im Laufe des Playoff-Rhythmus. Was sind deine Gedanken zu einer möglichen Rückkehr von Tyler Hero im Laufe dieser Serie?
Ja, da habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich Gedanken zu. Das ist zu viel, was wir da nicht wissen, zu viel Vorhersagen, zu viel Hot Takes. Keine Ahnung, Alter. Ich glaube, dass ein Tyler Hero in Topform die Heat besser macht. Gerade am offensiven Ende, die Dinge, die du gerade angesprochen hast, dieser weitere Pick-and-Roll-Ballhändler, der mit seinem Shooting, weshalb ja Jokic mit seiner Deep-Drop-Defense da Probleme haben könnte, der auch als Offscreen-Shooter durchaus in der Lage ist, Verteidigungen, die weit absinken, dafür bezahlen zu lassen. Ich denke auch, dass er, wenn es darum geht, den Korb zu attackieren, große Fortschritte gemacht hat in den letzten Jahren. Defensiv kennen wir natürlich aber auch seine Schwachstellen. Und wenn du dann natürlich jemanden wie Love, Robinson und Hero auf einmal auf dem Parkett stehen hast, dann sieht es natürlich gegen die beste Offensive der NBA auch ziemlich mau aus. Ich weiß es nicht, wie viel es bringt, ihn wieder zurückzuholen, rein ins Team, in ein Team, was ohne ihn hervorragend funktioniert. Wenn überhaupt, dann aber langsam von der Bank und in einer kleineren Rolle. Das wäre meine Einschätzung dazu.
Ja, glaube ich auch.
Aber ich glaube nicht, dass ein Game, das jetzt irgendwie seine Rückkehr. Dafür ist Miami auch einfach zu gut gewesen ohne ihn und dafür hat er zu klare Defizite in Schlüsselbereichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie ein Game-Changer wird. Oder wenn Tyler Hero die Antwort ist, dann ist die Frage beschissen.
Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Sind wir X's and O's technisch so weit durch? Hast du noch irgendein Matchup, auf das du besonders guckst? Irgendeine Taktik, die du dir vorstellen könntest? Weil sonst können wir vielleicht noch ganz kurz erwähnen, du hast es vorher schon angeschnitten, Denver wird den Homecourt Advantage haben, was zum einen jetzt gerade in den Spielen 1 und 2, wahrscheinlich vor allem in Spiel 1, eine Rolle spielen wird. Denver, Altitude und so weiter. Und Denver hat einfach in diesen Playoffs bislang noch kein Spiel verloren zu Hause. Das muss man einfach auch sagen. Außerdem natürlich die Geschichte, und das ist dann wieder die Frage, das ist wahrscheinlich so ein bisschen Ansichtssache. Denver hatte jetzt eine lange Pause. Sie konnten sich zurücklehnen, sie konnten sich wahrscheinlich aber trotzdem schon sehr, sehr gut auf die Heat vorbereiten, weil es eben diese 3-0-Führung gab. Ich gehe stark davon aus, dass sie nicht die Füße hochgelegt haben, sondern sich doch die Füße hochgelegt, vielleicht schon, aber dann trotzdem mit iPad und Heat-Film in der Hand. Natürlich wurde es dann nochmal offen und sicherlich mussten sie dann auch für die Eventualität planen, dass es doch die Celtics werden. Aber ich gehe stark davon aus, dass die Heat schon sehr lange vergleichsweise damit beschäftigt sind, sich auf die Miami Heat vorzubereiten. Habe ich gerade zweimal Heat gesagt? Ja. Die Nuggets sind natürlich schon länger dabei, sich auf die Heat vorzubereiten. Und die Geschichte, du hast mehr Rest, du bist ausgeruht, du konntest die ein oder andere kleine Verletzung, kleines Wehwehchen vielleicht jetzt auskurieren. Gegenüber eines Teams, das jetzt eine harte Serie hinter sich hat, sowohl körperlich als auch vor allem natürlich mental, diese deutliche Führung und dann doch wieder 3-3 und dann dieses Spiel 7, das jetzt dann nach Denver reisen musste. Das hat Kevin Pelton, ich glaube es war Kevin Pelton im Low Post, hat diesen Stat rausgehauen, den fand ich ganz cool. Teams, die mindestens 5 Tage mehr Pause hatten als ihr Gegner in die NBA Finals gehend und die Homecourt Advantage hatten, sind in Game 1 8-1 und in der Serie dann auch 8-1. Damit kann man jetzt machen, was man will. Das ist jetzt auch nicht der aussagekräftigste Stat aller Zeiten. Aber ich bin eher der Meinung, dass diese zusätzliche Pause den Nuggets gut tun wird, als, und das ist ja die Gegenseite, die auch völlig legitim ist, was man oft hört, die sind jetzt nicht mehr so gut im Rhythmus, die sind jetzt runtergefahren, müssen wieder hochfahren. Ich glaube, gerade bei einem Team wie den Nuggets, der Kern ist lange zusammen, die haben ihr System, die laufen wie eine geölte Maschine. Ich glaube nicht, dass das, also vielleicht sind sie im ersten Viertel so ein bisschen hinterher in der einen oder anderen Szene, aber ich glaube jetzt nicht, dass die Nuggets irgendwie total rostig aus dieser Pause rauskommen werden. Das sind noch zwei, also hast du eine Meinung zu Thema Rest versus aus dem Rhythmus kommen? Es ist, ja. Wir wissen es halt nicht. Hast du?
Deine Meinung dazu vertrete ich auch. Also es ist halt immer eine sehr, sehr interessante Diskussion. Ich glaube schon, dass es so etwas wie Rost gibt und würde mich auch nicht wundern, wenn das alles relativ gemächlich startet aus Sicht der Nuggets, dass man erst mal wieder ein bisschen reinkommen muss, während Miami gerade da vollkommen drin ist und nicht wirklich raus war aus dieser Intensität. Aber bigger picture im Großen und Ganzen betrachtet, sind diese Tage, gerade in dieser Phase der Saison, wo es sich jetzt dem Ende zuneigt und jeder irgendwas hat und alle kaputt sind, ich glaube, das ist der absolute Gamechanger für Denver und auch einer der Gründe, warum ich denke, das ist eine sehr ausgeglichene Serie und das ist eine Serie zwischen zwei sehr, sehr ähnlich starken Teams und es gibt halt so ein paar Punkte, die mich zu Denver tendieren lassen und einer davon ist zum Beispiel, dass man ausgeruhter ist und den Heimvorteil hat, während bei Miami das komplette Gegenteil ist. Es ist ja nicht nur, dass Miami das ein Spiel mehr gebraucht hat für Boston oder zwei Spiele mehr, sondern das waren jetzt wirklich 7 lange anstrengende Spiele, während Denver die Füße hochlegen konnte für über eine Woche und auch in Denver bleiben konnte die ganze Zeit. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das einen Unterschied machen wird am Ende.
Gut, zur Erinnerung. Du tippst also auf einen Nuggets-Sieg in 6 Spielen, 4-2. Ich sage in 5 und das hat tatsächlich eine Bedeutung, was unser kleines Tippspiel angeht. Denn, ich habe die Ergebnisse hier vor mir.
Oh, okay.
Nach der ersten Playoff-Runde hatte ich eine 9-8 Führung, die du dann wiederum nach der zweiten Runde in eine 13-11 Führung deinerseits verwandelt hast, vor allem weil du Celtics gegen Sixers und Warriors gegen Lakers exakt richtig getippt hattest. Conference Finals sahen dann wiederum nicht ganz so rosig aus für dich. Die hast du beide falsch getippt. Ich hatte zumindest die Nuggets gegen die Lakers, allerdings auch in 7. Das heißt, ich konnte wieder aufschließen auf 13-12 für dich. Das bedeutet,
aber man muss dazu beide sagen, auf die Nuggets. Man muss dazu sagen, ich habe ein Spiel 7 getippt bei Miami gegen Boston.
Immerhin.
To be fair. Ja.
Da gibt es halt keine Punkte für.
Da gibt es keine Punkte für, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen.
Das heißt, du führst mit 13-12 in diese Finals reingehend. Sollte mein Tipp jetzt richtig sein, sollten die Nuggets mit 4-1 gewinnen, dann wäre das der Ausgleich zum 14-14. Sollten die Nuggets in 6 gewinnen oder in 4 oder in 7, dann wirst du diese Tipprunde oder verlieren, dann wirst du diese Tipprunde für dich entschieden haben. So ist die, so sind die Stakes unserer kleinen Fehde.
Mag ich.
Wir haben uns auch inzwischen darauf festgelegt, was der Verlierer machen müsste. Der Verlierer kann ja jetzt nur noch ich sein, leider, aber wir ziehen das einfach trotzdem durch. Wir haben uns darauf geeinigt, dass der Verlierer unseres kleinen Tippspiels muss in der ersten Folge unserer zweiten Season, wenn wir dann aus der Sommerpause kommen, frisch und ausgeruht und mit Tatendrang, muss der Verlierer einen 5-minütigen Case vorbereiten dafür, dass das Lieblingsteam des Gewinners die NBA Championship 2024 holen wird. Bedeutet, sollte Julius dieses Tippspiel gewinnen, was passiert, wie gesagt, wenn die Nuggets entweder in 6 oder in 4 oder in 7 oder verlieren, dann ist Julius der Gewinner. Dann muss ich vorbereitet kommen, wenn die neue Saison losgeht, mit einem 5-minütigen Plädoyer, warum die Los Angeles Lakers die Championship holen werden. Und wir haben jetzt gerade gesagt, sollte es unentschieden ausgehen, dann machen wir das einfach beide. Dann wird Julius euch sagen, warum die Hawks Champion werden und ich werde euch sagen, warum die Lakers Champion werden. Und dann können wir lauthals drüber lachen und mit der richtigen Folge anfangen. Wir haben aber gerade auch gesagt, also sollte es unentschieden ausgehen, machen wir das einfach beide. Sollte es unentschieden ausgehen, um dann doch irgendwie so ein bisschen den Gewinner zu ermitteln, benutzen wir unsere 37% Dreierquote der Heat-Over-Under-Wette als Tiebreaker. Mhm. So der Plan. Da könnt ihr euch dann drauf freuen. Habt ihr schon mal ein kleines Highlight, wenn es dann weitergeht. Außer natürlich das große Highlight, dass Double Stepback zurück ist. Das haben wir uns übrigens noch nicht so richtig überlegt, ab wann wir Pause machen und so. Wir werden natürlich den Draft noch mitnehmen. Wir werden natürlich den Beginn der Free Agency irgendwie noch mitnehmen. Und dann mal gucken. Das erfahrt ihr dann natürlich noch an dieser Stelle. Für heute bleibt dann aber nur noch die Trivia-Question übrig. Und die hast du dabei. Ja,
da war ich diesmal wieder dran. Hab mir gedacht, passend zum Thema Miami ein weiteres Mal in den Finals. Pat Riley als Boss der Heat ein weiteres Mal in den Finals. Ich möchte es gern von dir wissen, wie oft war Pat Riley bisher in den NBA Finals als Spieler, Coach und Executive?
Oh Gott. Okay. Ich hab's gestern noch irgendwo gelesen, wie oft das in seiner Heat-Zeit war. Aber ich hab's vergessen. Es war x Male in 13 Jahren. Aber das kriege ich ja jetzt hin. Die Heat waren in der Bubble in den Finals und jetzt. Dann sind wir bei 2. Sie waren 2014, 2013, 2012. 2011, dann sind wir bei 6, 2006, dann sind wir bei 7, waren sie 2005 auch in den Finals? Ich meine ja,
2007
oder?
Gesagt?
Nee, 2006 habe ich gesagt. Hm. Aber ich meine, dass sie entweder 2005 oder 2007 auch in den Finals waren und dort von den Spurs geschlagen wurden. Weiß ich jetzt nicht in welchem Jahr, aber ich sag mal 8. Kannst du mir kurz sagen, ob das stimmt?
Nein, stimmt nicht.
Stimmt nicht?
Stimmt nicht.
Ah, okay, alles klar. Dann bleiben wir bei 7. 7 in 13, das hört sich richtig an.
Stimmt auch nicht.
Stimmt auch nicht. Waren sie denn noch in den Finals? Die Heat. Das muss ja dann in der D-Wade. Also die Heatles waren 4-mal, danach dann 2-mal. D-Wade, die Championship 2006 zusammen mit Shaq. Und dann muss ja dieses D-Wade-Shaq-Team nochmal irgendwie in den Finals gewesen sein. Also sind wir bei 8 in der Riley-Ära.
Nein.
Ja, den Rest muss ich sowieso raten. Dann hau ich jetzt einfach. Also
es waren, er war Head Coach. Ich sag's dir so. Er war 2006 nicht als Executive Teil des Heat-Teams in den NBA Finals.
Ach so, klar. Ich hab doch gerade sogar noch gesagt, dieses in 13 Jahren. Das heißt, er ist erst seit 2010 oder so dabei. 2009 vielleicht. Ja, okay. Davor war er bei den Knicks. Gut, dann sagen wir, dann streichen wir das eine, dann sind die 8 weg. Dann sind wir aber trotzdem bei 4-mal Heatles und bei 2-mal Butler.
Okay, also 6-mal als Boss der Heat.
6-mal als Boss der Heat. Und den Rest muss ich sowieso raten. Also mit den Knicks als entweder Executive oder Coach sicherlich auch mal. Als Spieler auch? Nee, du sagtest als Coach, Executive oder...
Und Spieler.
Spieler auch? Oh Gott. Ja, muss ich sowieso raten. Also 6 weiß ich sicher. Ich sag mal, mit den Knicks war er dieses eine Jahr 1999. Da war er sicherlich wahrscheinlich Coach, aber in irgendeiner Form wird er da involviert gewesen sein. Er war Coach der Showtime Lakers. Sagen wir da mal, die waren 5-mal Champ. Ich weiß nicht, ob er für alle 5 dabei war. Aber sage ich da mal, 5, 6, also insgesamt 12. Und da, ich sag mal 15 als Guess.
Insgesamt?
Ja.
Okay, also es waren 19.
Boah,
das sind Alter. 25% aller NBA Finals. 2006, als die Heat in den Finals waren, war er dabei, allerdings als Head Coach.
Ah, verdammt.
Und zwar ist er 1995 im Sommer von New York nach Miami gewechselt für einen First-Round-Pick und $1 Million.
Krass.
Wurden die Rechte quasi den Heat übertragen und sie durften Pat Riley als Head Coach signen. Das heißt, er war 2006 dabei als Head Coach davor. 94 als Knicks Coach, 89 als Lakers Coach und dann ja, all diese 80er Jahre, wo die Lakers in den Finals waren. Das war ja basically 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88 und 89.
Also er war für alle Showtime Magic Kareem Jahre war er der Lakers Head Coach. Okay.
Und dann war er noch als Suns Guard Lakers und als Suns und Lakers Guard war er noch drei weitere Male. Also es waren insgesamt 3 als Spieler, 10 als Coach und 6 als Boss. 19.
Crazy, der liebe Pat. Crazy. Krass. Kranker Typ. Und wie viele Rings dann? Das lässt sich doch rausfinden bestimmt. Pat Riley Rings. Also 4-mal als Lakers Head Coach. 1-mal als Heat Head Coach. Okay, wow, warte, muss ich nochmal ansetzen. So, also. Er ist 1-mal Champion geworden als Spieler 1972 mit den LA Lakers an der Seite von Wilt und Jerry West und Elgin Baylor und Co.
Es sind neun.
1-mal als Lakers Assistant Head Coach 1980. Dann 4-mal als Lakers Head Coach, 1-mal als Heat Head Coach und 2-mal als Heat Präsident. Das heißt tatsächlich 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Guter Mann, der Pat.
Ja, und weißt du, wie sich der Kreis wieder schließt, was ich gerade lese? Weißt du, wer auf Platz 1 ist bei den Finals Appearances? All time mit 30.
Mit 30?
Es ist unser Homie Jerry West. Mit dem ja, wir jetzt beide ein Foto haben mittlerweile.
Stimmt. Der war als Spieler natürlich am laufenden Band
in den
Finals.
Wo hier auch mit reinzählt als Berater.
Ah, okay. Er hat ja die Jacoby Lakers hat er aufgebaut. Bei Golden State war
er. Er war Berater bei den Warriors halt jahrelang. Das zählt da natürlich mit rein.
War er GM von den Lakers, als sie die Jacoby-Ära und so aufgebaut haben? Ich glaube ja.
Jetzt ist er ja Berater bei den Clippers. Da müssen wir noch die ganzen Clippers-Finals-Teilnahmen noch mit reinberechnen.
Ah, die kommen auch noch dazu. Krass.
Grüße gehen raus an Andreas vom Airwall Podcast.
Ab 1982 war er General Manager der Lakers. Zeichnete 1996 hat er den berühmten Vlade Divac Trade für Kobe Bryant. Er hat Shaquille O'Neal gesigned und so weiter. Also der Lakers Threepeat war dann unter seiner Federführung. Und 2001 hat er dann die Lakers verlassen. Das heißt 2002 der Titel, der war nicht mehr seins. Gut. Das ein kleiner Ausflug in die großen Herren der NBA History. Mhm. Und wie gesagt, ihr werdet uns, wenn ihr denn so wollt, morgen schon wieder hören. Während den Finals nach jedem Spiel kommt eine Analyse von uns. Dafür dann keine regulären Folgen in dieser Zeit. Ich denke, da reicht's euch auch dann irgendwann. Mhm. Wir haben Bock, und freuen uns sehr, wenn ihr bei diesen Finals-Analysen-Folgen am Start seid. Bis dahin, vielen, vielen Dank und ciao.
Macht's gut, Leute.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.